Der Präsident des mächtigen Wirtschaftsdachverbandes Economie Suisse wurde auch schon als achter Bundesrat bezeichnet, weil der Bundesrat oft machte, was der Verband wollte, auch in der Energiepolitik. Das war einmal. Heute gibt in der Energiepolitik ein anderer Wirtschaftsverband den Ton an. Swiss Cleantech ist für den Atomausstieg und der Bundesrat jetzt auch. Am Tag, an dem der Nationalrat in einer Sonderdebatte über die Energiepolitik der Zukunft führt, diskutierte, sind Vertreter der beiden Wirtschaftsverbände zu Gast bei Susanne Brunner. Dominik Reber, Mitglied der Geschäftsleitung der Economie Suisse, und Nick Beglinger, Präsident von Swiss Cleantech.
Das Tagesgespräch.
Es ist noch keine Stunde her, würde ich sagen, anderthalb Stunden vielleicht, hat der Nationalrat den Atomausstieg beschlossen. Herr Reber, ist das für Sie eine Katastrophe?
Von Seite der Wirtschaft würde ich sagen, das ist nicht nachvollziehbar. Also wir haben eigentlich den Entscheid so nicht empfohlen gehabt und sind jetzt dort unterlegen. Eine Katastrophe ist es nicht. Es ist einfach, es ist auf die lange Frist jetzt Entscheid, wie man den Atomausstieg wird wollen machen. Für uns ist einfach ein ganz grosses Problem, dass die sachliche Grundlage für den Entscheid nicht stabil ist. Also wir haben die Dokumente sehr genau angeschaut, die Grundlage bilden. Und dort sind so viele Mängel und so viele Unsicherheiten und so viele Unklarheiten drin, dass es uns einfach bei dem Entscheid überhaupt nicht wohl ist.
Das schauen wir dann noch an. Jetzt vertreten nicht nur Sie die Wirtschaft, Herr Reber, sondern auch der Nick Beglinger. Für Sie, das ist alles andere, ist ein Neuaufbruch, oder was?
Ja, für uns ist das ein sehr wichtiger Entscheid, irgendwo durch schon auch ein historischer Entscheid. Und für Swiss Cleantech, der diesen Entscheid so empfohlen hat, ist es ein klares Zeichen, wo es durchgeht. Und das ist jetzt eigentlich für uns das Wichtigste, weil die Wirtschaft braucht eine Entscheidung. Man muss wissen, welche Art Energiezukunft wird es geben in der Schweiz. Dann kann man planen als Firma. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und darum sind wir sehr froh über den Entscheid. Ja.
Frau Bundesrätin Doris Leuthard, also die Energieministerin, hat heute Morgen einmal gesagt, es war sehr eine emotionale Debatte gewesen im Nationalrat ohne Fukushima. Also es ist klar in den Emotionen gestanden von Fukushima.
Ich würde sagen, das hat sicher eine wichtige Rolle gespielt, das Fukushima, aber gleichzeitig muss man betonen, dass die Sterne am Himmel, die anzeigen, dass man Energiewende braucht, schon viel früher noch ziemlich klar an dem Himmel gestanden sind. Wenn wir uns ein Jahr zurückerinnern, ist Deepwater Horizon, die Ölplattform, wo ein grosses Leck gehabt hat. Wir haben parallel zu Fukushima haben wir einen Krieg im Nahen Osten und in Nordafrika. Es ist eine Rohstoffknappheit, Peak Oil ist ein Relevanzthema. Also es hat sehr, sehr viele Faktoren, wo zusätzlich zu Fukushima eben doch klares Zeichen geben, wir müssen auf eine Energiewende hin. Das, was wir bis jetzt gemacht haben, ist eigentlich nichts richtig.
Herr Reber?
An dem Punkt würde ich gerade gerne widersprechen. Also wenn man gerade die neuesten Zahlen auch anschaut, die neuesten Studien, zum Beispiel von der UNEP, das ist die UNO-Sonderorganisation, die sich mit Entwicklungs-, also mit der Frage, also mit der Green Economy oder der grünen Wirtschaft beschäftigt, die der Schweiz beste Note ausstellt und die eigentlich uns dort wirklich recht gibt, was sagt, die Schweiz macht eigentlich einen guten Job in all diesen Fragen oder in all diesen Energieeffizienzfragen, in all diesen Versorgungsfragen. Die Schweiz ist auch bei der Frage von der Nutzung von Energie vorneweg. Also der Punkt, dass man Energiewende müsste machen, weil die Schweiz irgendwie keinen guten Job macht oder weil man irgendetwas verschläft oder irgendetwas nicht richtig macht, den kann man einfach nicht bestätigen. Das ist einfach eine Aussage, die so gemacht wird.
Also Energieeffizienz möchte ich noch diskutieren, aber Herr Reber, früher hat man so gesagt, dass der Präsident von der Economie Suisse fast schon der 8. Bundesrat war. Jetzt hat Swiss Cleantech die Oberhand mit der Botschaft vom Atomausstieg profitiert, die Wirtschaft. Und auf die Economie Suisse hat niemand mitgehört, weil die Economie Suisse sagt seit Jahren eigentlich das Gleiche, dass sich nämlich nichts verändert.
Gut, das stimmt natürlich so nicht. Also die Economie Suisse hat heute einige Entscheide maßgeblich können durchbringen, zum Beispiel auch die Frage vom Verbandsbeschwerderecht, also Einschränkung im Bau von erneuerbaren Energien und so, wo man wirklich punktet hat, auch mit denen Sachen, die
man aber in der Kernfrage oder in der Kernkraftfrage, ja. Oder ist Economie Suisse sagt einfach, es geht nicht und hat immer gesagt, es geht nicht und jetzt hat der Bundesrat mal nicht mehr gehört.
Ja, und jetzt ist halt die Frage, ist die Economie Suisse der 8. Bundesrat? Ich würde sagen, wenn Sie schauen, wie die Economie Suisse strukturiert ist, wir sind doch 30'000 Unternehmen, wir haben einen Haufen Verbände hinter uns, dass man in einer emotionalen Frage jetzt dort im Parlament unterliegt, in einem ersten Schritt, das ist so, das muss man konstatieren, aber das ist der erste Schritt von einem langen Prozess und wir werden sehen, wie der Prozess dann endet. Für uns ist das wichtigste Anliegen nicht, ob wir gewinnen oder verlieren, sondern dass die Versorgung vom Land gut und sicher und stabil funktioniert.
Also Sie sagen, im Moment ist es 1-0 für Swiss Cleantech, wenn ich Sie so interpretiere, aber der Match ist noch nicht fertig. Nick Begliger, der Herr Reber hat gesagt, 30'000 Unternehmen, die hinter ihm sind, sie sind eine Ansammlung von Beraterfirmen, ein paar, die vielleicht produzieren, nicht wahnsinnig viel. Und trotzdem, sie haben offenbar den Bundesrat überzeugt. Oder mindestens ist jetzt der Bundesrat gleicher Meinung wie Sie. Wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie die ausgestochen?
Also ich schnell zu dem Vorwurf, wir sind ein Beraterverband, das stimmt überhaupt nicht. Da kann man also unsere Mitgliedschaft auf dem Web kontrollieren, wer da dabei ist. Ein kleines Beispiel, wir haben 7 grössere Energieversorgungsunternehmen bei uns, von der Stadt Genf bis zum Kanton Zürich. Also das sind überhaupt nicht Berater.
Aber zum Beispiel ein ABB ist nicht zu Ihnen gekommen?
Ja, das ist richtig. Also es gibt solche Firmen, die finden, wir sind irgendwie noch zu jung oder wir haben unsere Ideen sind vielleicht noch ein bisschen zu revolutionär. Aber ich glaube,
oder sie lassen warme Luft raus, sie können gar nicht halten.
Kann auch sein, dass die Firma das denkt, aber ich glaube nicht, dass wenn jetzt im CO2 doch man schon recht uns angehört hat und jetzt auch in der Energie Frage, dass jetzt das ganze Parlament und das ganze Volk auch noch nur warme Luft erzählt. Also ich glaube wirklich, die Zeichen stehen jetzt klar, es braucht eine Energiewende und es sind einfach immer mehr Firmen, die das eben auch in dem Sinn verstehen. Ich gebe dem Dominik Reber recht, dass man nicht sagen kann, dass die Schweiz da alles falsch macht, im Gegenteil. Aber das ist eben dann nicht die Schlussfolgerung, um nicht jetzt wollen, die Energiewende mit aller Kraft zu unterstützen, gerade weil wir eben so gut positioniert sind. Gerade weil wir so viel zu offerieren haben in diesen Bereichen erneuerbare Energien und Effizienz. Gerade darum braucht es eben jetzt eine Schweiz, die die wirtschaftlichen Chancen packt und dort den Vorreiter spielt, weil sie die Vorreiterrolle auch darf spielen.
Schauen wir mal, ob das nicht alles einfach warme Luft ist, weil der Stand, den wir jetzt haben, ist, der Nationalrat hat jetzt mal vorläufig entschieden, Atomausstieg ist beschlossen. Natürlich geht die Debatte noch weiter, es geht in Ständerat und so, aber schauen wir mal an, wie wir das umsetzen. Jetzt ist ja das Ziel, das Sie haben, Herr Begliger, ist, der Stromverbrauch soll sinken, trotz Bevölkerungswachstum. Und bis jetzt haben wir aber immer mehr Stromverbrauch gehabt. Jetzt einfach kurz, wie verbrauchen wir alle plötzlich weniger Strom?
Also muss ich Sie noch schnell korrigieren, Frau Brunner. Es stimmt nicht, dass bei uns der Stromverbrauch zurückgeht. Er steigt weiter in unserem Energiemodell. Was zurückgeht, ist Gesamtenergie. Und das ist eigentlich ganz wichtig in dieser Debatte, dass man daran denkt, dass man nicht nur über den Strom reden, sondern man muss das Energieproblem gesamthaft anschauen. Und wenn man das anschaut, dann ist klar, es gibt Bevölkerungswachstum, es gibt auch Tendenzen hin weg vom Öl zu einer Wärmepumpe beispielsweise oder von einem Benzinauto in ein Elektroauto. Das sind alles Faktoren, die uns in unserer Cleantech-Strategie, das heisst im Energiemodell, die wir aufgestellt haben, berücksichtigt worden sind. Wir haben mit sehr vielen Experten das können im Detail ausschaffen. Und es zeigt sich, es ist machbar, es zeigt sich auf der Effizienzseite.
Aber wie? Wir brauchen weniger Energie.
Gesamthaft brauchen wir weniger Energie. Und gesamthaft ist das auch möglich. Das heisst, wenn wir eine Ölheizung mit einer Wärmepumpe ersetzen, müssen Sie sich vorstellen, ist das ein Faktor 4 im Verbrauch. Ein Haus wird aber wegen dem trotzdem gleich warm. Also wir haben keinen Lebensstandardverlust.
Das ist ja das, was die Energieministerin sagt. Sie sagt eigentlich, der Ausstieg, der tut uns gar nicht weh. Wir merken den kaum. Jetzt, Herr Reber, ich habe gesehen, wie Sie ihn angeschaut haben, das glauben Sie, glaube ich, nicht.
Nein, da muss ich jetzt sagen, da bin ich ehrlicherweise sehr skeptisch, weil, also wir haben die Zahlen auch angeschaut, wir haben das auch sehr gut gerechnet, wir haben das mit unseren Firmen, auch mit der Energieagentur von der Wirtschaft, wo ja eigentlich die einzige Organisation im Land ist, wo von Seite von der Wirtschaft im Auftrag von der Wirtschaft massiv Energie spart und das seit Jahren macht, seit einem Jahrzehnt. Dran ist, Emissionen zu senken mit der Industrie, Energieeffizienz steigern. Man hat 1 Terawattstunde jetzt schon eingespart. Also die Firmen, die mitmachen, quasi, ohne dass man eigentlich Auftrag gehabt hat, man hat das einfach gemacht. Und die sagen uns, das ist unrealistisch. Es ist einfach so, wenn man die Entwicklung anschaut, vom Energieverbrauch, und zwar vom gesamten Energieverbrauch, dann ist die Loslösung vom Wirtschaftswachstum und vom Verbrauch von Energie ist nicht sichtbar. Es gibt
kein Beispiel. Also das heisst, die Wirtschaft müsste weniger wachsen und dann könnten wir weniger Strom
brauchen. Das sind Varianten. Also man kann entweder sagen, man will weniger wachsen oder man lässt weniger Leute ins Land oder man verbietet Verbrauch. Also es gibt dort, es hat heute auch Voten gegeben, Rot, die ganz klar gesagt haben, wenn man jetzt zum Beispiel Länder wie China anschaut, wo auch Schweizer Firmen ihre Produktionsstätte haben, wo dann einfach Energie kontingentiert wird, wo es dann einfach halt für 10 Monate Strom gibt und dann 2 Monate nicht, dann kann man einsparen, das geht. Was man immer kann, ist, man kann immer die Effizienz steigern von Geräten. Das geht. Und da hat Nick Beglinger ein gutes Beispiel gebracht, Wärmepumpen. Jetzt ist es nur so, dass selbst der Ersatz von Wärmepumpen, der heute ja schon systematisch stattfindet, hat heute noch nicht dazu geführt, dass man das geschafft hat, dass man Entkopplung anbringt von Energiekonsum und Wachstum. Das hängt auch damit zusammen, dass die Bevölkerung wächst. Das einzig positive Signal, das man heute jetzt aus den Zahlen vom 2010 herauslesen kann, ist zum Beispiel, dass der Pro-Kopf-Verbrauch in der Schweiz sich stabilisiert. Und das dürfte auch ein Maximum sein, das man erzielen kann, mittel- bis langfristig.
Herr Beglinger, Sie schütteln den Kopf, aber jetzt haben Sie ja beide gerechnet. Haben Sie dann falsch gerechnet, oder?
Nein, ich glaube, wir haben nicht falsch gerechnet. Also wir haben unsere Zahlen auch, sind jetzt gerade dran, mit dem Bund zu vergleichen und kommen da auf sehr, sehr ähnliche Werte. Es sind nicht nur wir, die gerechnet haben, sondern eine Gruppe von etwa 60 Experten, auch Mitgliederfirmen, die wir da dazu genommen haben. Ich denke einfach, oder in dieser Situation muss man jetzt wirklich sich nicht nur an der Vergangenheit ausrichten, sondern auch in Zukunft schauen und das technologische Potenzial in der Zukunft auch einrechnen. Vor 150 Jahren hat man auch gesagt, und es hat viele Leute, die argumentiert haben, es ist einfach zu teuer, einen Tunnel zu buddeln, man soll weiterhin oben über die Berge
laufen. Man kann aber auch sagen, vor 60 Jahren hat man gesagt, Technik tut schon richten und man hat Atomkraftwerke. Also man kann sagen, Sie glauben jetzt an Technologie, richtet es dann? Ist das der richtige Ansatz?
Ich glaube eben nicht nur an Technologie, das ist genau der Punkt. Cleantech heisst, das ist ein Qualitätsfaktor, das bedingt Vollkostenrechnung. Wir sind eben nicht nur auf marktbasierte, wir glauben nicht, dass der Markt allein wird richten. Wir glauben, dass es Rahmenbedingungen braucht. Wenn die Rahmenbedingungen dünn sind, für die Firmen gut sind, um damit zu arbeiten, können die Firmen damit arbeiten und dann entsteht ein freier Markt innerhalb dieser Rahmenbedingungen, wo auch auf den verschiedensten technologischen Möglichkeiten wird zulassen. Und ich möchte das schnell anbringen, oder? Also, man muss sich einfach immer im Klaren sein. In den letzten 25 Jahren ist in der Schweiz der Strompreis um knapp 30% real günstiger geworden. Wir haben eine dezidierte Billigstrompolitik gefahren. Und es ist nicht verwunderlich, dass wenn man die Energie zu billig gibt und eben nicht richtig rechnet wie bei der Kernkraft, gewisse Risiken nicht tut, e-pricen, also nicht richtig rechnen, dass man dann immer mehr Energie braucht. Das zeigt ganz klar, dass es da verschiedenste Möglichkeiten gibt, um dramatisch Energie zu sparen. Und wir müssen das jetzt dezidiert
also gut, das ist jetzt genau das, wo der Punkt ist. Ist nämlich, wie viel mehr sind wir bereit, überhaupt für den Strom zu zahlen oder respektive für Energie zu zahlen, Herr Eber?
Also jetzt, dort muss ich jetzt wirklich einhängen, weil auch also die Studie vom Bund, also von Prognos, die die Grundlage bildet für den Entscheid vom Bundesrat, hat ganz klar gezeigt, dass eine massive Verteuerung von allen Energieträgern wird nötig sein, damit man überhaupt die Zielsetzung
erreichen kann. Was heisst massiv?
Verdoppelung? Das heisst, eine Verdoppelung von Heizöl, eine Verdoppelung von Benzin, eine Verdoppelung von Strom, eine Verdoppelung von jedem Energieträger bis 2020. Und die Entkopplung vom Verbrauch muss bereits ab nächstem Jahr funktionieren, sonst kann man die Ziele nicht erreichen. Und wo die Technologien sind, die ab nächstem Jahr das ermöglichen, die sind nicht sichtbar. Jetzt kommt noch etwas anderes dazu. Bei diesen ganzen Rechnungen, sogenannten Vollkostenrechnungen, ist ein wesentliches Element, das man schon diskutieren sollte. Ich meine, dass von einer Seite von einem Expertenverband, wie es X gibt, oder, wo sich spezialisiert auf Themen, die Botschaft kommt, schaut, was alles technologisch machbar ist, das ist klar. Wenn man aber schaut, Photovoltaik ist so ein Beispiel, wo man kommt, ein maßgeblicher Beitrag von der Photovoltaik an der Stromversorgung nach dem Konzept von der Swiss Cleantech sollte eigentlich im 2050 realisiert sein, also 22 oder 23 Terawattstunden, grosser Betrag. Wenn man das wirklich will machen und wenn man wirklich will auch im Winter eine Versorgung sicherstellen, weil ihr macht immer nur Ganzjahresrechnung, aber der Winter ist relevant. Wenn man wirklich will die Versorgung sicherstellen, müsste man Speicherkapazitäten aufbauen, die 4-mal so gross sind wie heute. Also wir haben heute 96 Stauseen, die müsste man vervierfachen, damit man im Winter genug Strom hat.
Also, der Herr Beglinger schüttelt, ich hoffe, er hat nur noch einen Einschub, den ich machen. Herr Reber, Sie haben die Vollkostenrechnung eben angesprochen. Könnten wir denn überhaupt eine Atomkatastrophe zahlen? Wenn wir so etwas hätten, wie jetzt in Fukushima passiert ist. Also ist das bei Ihnen auch einberechnet?
Also erstens, die Frage der Sicherheit ist prioritär. Und was Sie jetzt sehen, nach der Entwicklung in Japan, ist, dass alle Atomreaktoren auf der Welt sicherer werden. Die Kosten steigen. Dass man Restrisiken, wie Sie es jetzt ansprechen, in dieser Grössenordnung nicht absichern kann. Das ist normal, das ist bei jeder Versicherung so. Aber ob die Versicherungsbeträge, die man heute hat, ob die richtig sind, das kann ich nicht sagen. Das wird sich jetzt zeigen aufgrund von den Untersuchungen, was ENSI macht. Wir gehen von der Basis aus, dass wenn der Staat eine Technologie als sicher einschätzt und es eine Behörde gibt, die das richtig macht, wie eine ENSI zum Beispiel, dass dann die Bepreisung auch richtig stattfindet.
Von dem sind, glaube ich, auch die Japaner ausgegangen. Trotzdem, Herr Begleger, ich will zurück auf das, was der Herr Reber gesagt hat, mit der Verdopplung vom Energiepreis, also in den meisten Fällen, und mit Ausbau von Stausee-Speicherkapazität, weil Sie machen eigentlich eine Schönwetterprognose, also respektive Sommer- und nicht Winterprognose.
Also schnell zu unserem Modell, das hat sehr wohl Winterszenarien drin. Wir haben Januarlöcher angeschaut, wir haben verschiedene auch Sommerlöcher, könnte es geben, wenn man viel kühlen muss, oder? Mit änderndem Klima nimmt man an, dass man mehr und mehr kühlen muss. Also es ist nicht so, dass wir eine Schönwetterprognose machen, überhaupt nicht. Wir haben kein Interesse daran. Wir wollen jetzt aufzeigen, dass der Energiewandel realisierbar ist, machbar ist. Und ich bin sehr froh, dass der Dominik das gesagt hat, oder? Es ist, Technologien sind in der Tat vorhanden, aber damit reicht's nicht, jetzt braucht's einen nächsten Schritt. Und der nächste Schritt ist die politischen Rahmenbedingungen. Und jetzt wäre es eben gut, wenn die Wirtschaft gemeinsam an einem Strick würde ziehen, dass man die Massnahmen jetzt auch implementieren kann, weil dann haben wir ja beide das, was wir wollen. Wir haben Technologien, die da sind, und mit den Massnahmen werden sie auch implementiert und wir erreichen unsere Ziele.
Also sagen Sie ein Beispiel für Rahmenbedingungen.
Rahmenbedingungen ist als Beispiel Effizienzmassnahmen, dass man also Mindeststandards festlegt von gewissen Geräten, dass man in gewissen Bereichen, ähnlich wie das ja im Verkehr ja Usus ist, gewisse Sachen auch verbieten. Wir sind normalerweise überhaupt nicht für Verbot, aber eine Elektroheizung beispielsweise ist eine so eine Belastung für unser Stromnetz, dass man sich überlegen muss, ob man mit einer Phasierung in 10 Jahren oder so solche neue Elektroheizung verbieten. Aber Ihre Frage war ja der Kosten gewesen, wenn Sie mir noch schnell erlauben, auf das Thema zu gehen. Ich denke mir, das ist ein wichtiges Thema, das auch die Leute belastet. Im Haushalt belastet es die Leute, aber auch eben quasi im Vorstandszimmer für die Firmen ist das ein Thema. Und wir nehmen das sehr ernst und wir wollen sicher nicht, dass es jetzt zu einer Abwanderung kommt von produzierenden Industrie beispielsweise. Wir wollen sicherlich Konditionen haben, die alle damit leben
können. Aber gibt es eine Verdopplung? Müssen wir mit
Nein, es gibt keine Verdopplung. Da muss man einfach ganz klar sagen, die Studie von Prognos hat als Annahme die 2000-Wachgesellschaft. Das ist die politische Annahme, die mitgegeben worden ist an Prognos, um die Zahlen auszuschaffen. Wo wir weiter vorweg sind. Und unseres Erachtens ist es nicht einmal ein Ziel, auf das wir unter der heutigen Beurteilung von der Lage sollte setzen. Wir tun nicht auf das Ziel setzen. Wir setzen uns als Ziel die Ein-Tonnen-Gesellschaft. Das heisst, wir finden, das CO2 ist der wichtige Faktor. Und man merkt, dass wenn man eben genügend Energie vorhanden hat, vielleicht sagen wir mal 3.500 Watt und nicht 2, dass man dann eben sehr wohl mit dem Kostenanstieg nicht Verdopplung, sondern vielleicht 20, vielleicht einmal 30%, je nachdem, wie gut die Preise
das sind. Aber wir haben eine 6.000-Watt-Gesellschaft, etwa, und ja, das sind noch nicht einmal alle versteckte Kosten einberechnet. Sie sitzen zurück, Herr Reber, ja. Sie lächeln, dass Sie glauben, offenbar Herr Begleger kein Wort.
Ja, wenn Sie auch sehen, jetzt ist gerade wieder gestern ist wieder eine Kommunikation vom Bundesamt für Umwelt gesehen, die gesagt hat, dass wir mehr importieren, wie wir denkt haben, an Energie. Also die ganze Diskussion ist letztlich der wesentliche Punkt, wo man sich muss fragen ist, wenn man jetzt den Ausstieg will realisieren, was sind die effektiven Kosten? Das muss super auf den Tisch, das muss man können politisch diskutieren, das muss man können entscheiden. Und etwas, was der Nick Beglinger jetzt ausgelassen hat, ist die ganze Frage von Subventionen und Abgaben. Also sie haben sich sehr stark als Verband eingesetzt für eine Deckelung von der kostendeckenden Einspeisenvergütung.
Also da das müssen Sie, glaube ich, übersetzen.
Ja,
das
ist ein komplizierter technischer Begriff. Letztlich geht es darum, dass man eigentlich erneuerbare Energie, vor allem Photovoltaik, fördert, ohne dass es obere Limiten gibt im Bundeshaushalt. Also je mehr gebraucht wird, je mehr gebaut wird, desto besser, desto mehr Geld wird ausgeschüttet. Wir haben uns dagegen gewehrt, weil wir einfach sagen, genau so Mechanismen laufen aus dem Ruder. Die führen zu Fehlallokationen, die führen zu Überdimensionierung, die führen zur Blosebildung. Interessanterweise in der Solarindustrie auch immer wieder sehr umstritten, die Frage. Meyer Burger steht auch sehr klar und sagt, das braucht es gar nicht. Das ist wirklich eine unnötige Verzerrung, die einfach nur Kosten generiert, aber keinen Nutzen.
Noch kurz eine Reaktion auf die Subventionen. Irgendwann läuft das auf dem Ruder. Entweder zahlen wir mit der Energierechnung oder dann schlussendlich mehr Steuern. Am Schluss haben wir eine Energiewirtschaft wie eine Landwirtschaft.
Also das ist überhaupt nicht unser Ziel. Wir sind klipp und klar für marktbasierte Lösungen. Die kostendeckende Einspeisevergütung ist unseres Erachtens nicht eine Subvention. Man hebt etwas an vom Strom und investiert es neu in die erneuerbaren Energien. Im Moment haben wir 8000 Projekte, die dort warten, bis sie implementiert werden. Und wir sind übrigens auch nicht für eine komplette Entdeckung. Wir sind für eine Steigerung von der KEF gemäss dem Geld, das man auch innen überkommt durch eine Abgabe. Wir sind für eine Abgabe, das sage ich ganz klar. Wir denken, eine Lenkungsabgabe ist richtig zu machen. Aber ich denke, es ist fast wichtiger, anstatt dass wir jetzt in Detailbetrachtung hineingehen, dass wir nochmal schnell rauszoomen und uns überlegen, also wie viel kostet es denn wirklich? Und der Bund hat ja da eine Zahl offeriert und hat gesagt, es kostet ungefähr zwischen 0,4 und 0,7% vom BIP.
Gut, bei der NEAT hat man auch eine Zahl angegeben und es ist dann ganz anders gewesen.
Ich gebe Ihnen recht, das kann noch 20, 30, 40, vielleicht sogar 100% aufgehen, aber nur schnell als quasi Realitätscheck.
100%, jetzt haben Sie aber gerade bestätigt, ja, was der Herr Reber...
Ich möchte Ihnen nur schnell die Fakten geben. Oder? Also, vor ungefähr 2 Wochen hat der japanische Staat 54 Milliarden Franken der TEPCO-Firma müssen geben. Weil die Kosten von diesem Unfall sind so gigantisch, dass die Firma würde bankrott gehen und der Staat die Firma mit 54 Milliarden müsste decken. Wenn wir jetzt rechnen, da, wie viel dann 0,5%, was etwa der Mittewert ist, zwischen 0,4 und 0,7, kostet von einem 400 Milliarden BIP, dann sind wir irgendwo bei 2 Milliarden. Das heisst, die Kosten, die wir jährlich hätten, für den Energiewandel. Die sind so ein 25stel von dem, was der japanische Staat jetzt hat müssen gerade an TEPCO investieren. Und darum sage ich mir, das sind absolut tragbare Kosten im Vergleich zu was in Japan läuft, im Vergleich, was wir ins Militär investieren, im Vergleich, was wir für eine Nacht ausgeben, sind das Kosten, wo wir sollten eingehen, weil der Vorteil, den wir dann daraus rauskriegen, dass wir eine bessere Qualität Energie haben. Also dass wir kein nukleares Risiko mehr haben. Das ist doch so einen Preis wert. Und wenn man es richtig macht, dann profitieren wir sogar nicht davon. Da kostet es nicht einmal etwas, sondern dann gibt es uns einen Vorteil. Das sind konservative Zahlen vom Bund, die nur gerade die direkten Auswirkungen der Massnahmen haben.
Also Herr Reber, Sie sehen wahrscheinlich, wieso der Herr Begliger Erfolg hat beim Bundesrat. So viel Begeisterung, so viel Mitreissen, Aufbruch in eine neue Zukunft und Sie sitzen da und schütteln den Kopf.
Ja,
also Sie sind ja irgendwie können Sie sagen, etwas von dem hat sie ja vielleicht auch, man kann es ja wenigstens probieren, oder?
So, und jetzt wäre eigentlich genau der Moment, das ist eigentlich jetzt der spannende Moment, um zu sagen, all das, was der Herr Beglinger verkauft, kann man haben, ohne dass man muss den unglaublichen Bundeshaushalt mit Subventionen und Massnahmen belasten, wenn man die richtigen Sachen macht und schrittweise macht.
Aber und der Atomausstieg wird ja schrittweise gemacht.
Ja, und jetzt, was wir sagen, ist, bevor wir jetzt überhaupt unsere Aussage ist ja gewesen, wir wollen die Option Kernenergie aufrechterhalten, weil wir nicht daran glauben, dass die Technologie am Ende ist. Das eine. Und das zweite ist, was wir fordern, ist, dass man endlich eine seriöse Analyse macht von den Herausforderungen, weil das hat bis jetzt nicht stattgefunden. Also, das Bundesamt für Energie hat selber geschrieben, auf dieser Publikation nachzulesen im Internet, dass man die volkswirtschaftlichen Abklärungen noch nicht gemacht hat, dass man die klimapolitischen Herausforderungen noch nicht diskutiert hat in dieser Unterlage, dass man das noch nicht alles sauber auf dem Tisch hat. Und was wir wollen, ist, dass bevor man den Entscheid definitiv fällt, dass man das sauber macht. Ich erinnere einfach an die deutsche Entwicklung. Dort hat man vor Jahren und auch in der EU gesagt, man braucht neue Netze. Neue Stromversorgungsnetze, damit man überhaupt die Einspeisungen machen kann. Man hat riesen Pläne gehabt, von Tausenden von Kilometern von Leitungen, von denen ist bis heute ein Bruchteil realisiert, weil man Einspruch hat von der Bevölkerung, von teilweise von Ländern. Genau die gleichen Probleme haben wir in der Schweiz beim Ausbau von erneuerbaren Energien, die wir kennen. Wir haben heute eine ganz wichtige Entscheidung durchgebracht, nämlich, dass man das Verbandsbeschwerderecht einschränkt im Zusammenhang mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien. Das wird uns sehr helfen, dass wir können Energie, Wasserenergie stärker nutzen, dass wir Pumpspeicher stärker nutzen können, dass wir energieeffizienter können werden. Was aber nicht geht, ist, dass wir in eine Subventionswirtschaft hineingehen jetzt. Wir müssen Energieeffizienz vorwärts bringen nach wirtschaftlichen Prinzipien. Wir müssen Energieeffizienz technologisch vorwärts bringen, aber nicht staatlich gefördert.
Aber das heisst, Sie, Herr Reber, sind eigentlich einverstanden, gut, man kann den Weg machen, man macht es vielleicht langsamer, aber schlussendlich, wir könnten ohne Atomkraftwerk sein.
Ich würde nicht sagen, langsamer und ich würde keinen Technologieentscheid fällen. Ich würde sagen, das kann sogar schneller gehen, es kann sogar einfacher gehen, Was man nicht darf machen, ist, man darf jetzt nicht einfach nach dem Staat von Subventionen und Lenkungsabgaben fordern, sondern man muss schauen, was ist wirtschaftlich möglich und vertretbar, weil dann wird man als Land im Wettbewerb stärker, erstens, und zweitens sollte man sich auf keinen Fall die technologische Option von der Kernenergie verbauen. In USA und Indien geht es weiter, da werden neue Reaktortypen entwickelt, die sicher sind, viel besser wie die heutigen.
Wir sind eigentlich schon fast am Schluss, aber Herr Begliger, trotzdem noch. Also eigentlich, es darf nichts kosten oder mal nicht so viel und dann sind Sie schon auf dem richtigen Weg.
Das ist schön, dass Sie das so sehen. Ich hoffe, dass es so rauskommt. Ich glaube, etwas kosten wird es. Da dürfen auch die Leute nicht irgendwie da etwas blau vom Himmel versprechen. Ich glaube, es darf etwas kosten. Es wird etwas kosten, aber wenn wir es gut machen, haben wir langfristig einen Haufen Vorteil davon und auch einen Haufen Profit davon. Unsere Firmen werden profitieren. Ich will nur noch schnell auf den Punkt, wenn ich dürfte, weil für uns ist das ganz wichtig. Also das Letzte, was wir wollen, ist ein grosser Haushalt und einen Haufen Subventionen und einen Haufen Transaktionskosten. Alles, was wir vorschlagen, kann gemacht werden mit den existierenden kostendeckenden Einspeisegebührenmechanismen. Also wir wollen das auch nicht. Und ich glaube, was man als Gesamt muss sehen, jetzt ist die Zeit, die Chance zu packen, einen Wandel anzugehen und in die Zukunft zu schauen, weil wir werden alle etwas davon haben, auch unsere Wirtschaft.
Wir sehen, es war ein erster Schritt. Nationalratsentscheid heute zum Atomausstieg. Ständerat wird noch darüber gehen. Es sind Wahlen dieses Jahr. Nick Begliger, Dominik Gräber, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, Frau Wunder.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.